Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum ersten Vortrag wollte ich noch ganz kurz anmerken. Wir haben jetzt gehört, wie wir in Maria umgewandelt werden und innerhalb von Maria in Jesus umgewandelt werden. Das hat uns Grignion schon gezeigt. Also die Verbindung mit der Gottheit, die Verbindung mit Jesus war den früheren Heiligen auch schon möglich. Aber was neu ist, das ist jetzt diese Verbindung mit dem göttlichen Willen, die Art und Weise, wie wir mit dem göttlichen Willen verbunden sind. Das war gestern im Vortrag, also in dem Eintrag vom 2. Oktober 1916. Die Luisa hat sich mit, nach der Heiligen Kommunion, das war, glaube ich, ziemlich der erste Eintrag, den ich euch erzählt habe, nach der Heiligen Kommunion, wo es dann darum ging, die Gnade der großer Bekehrungen wird dann gewährt, den Seelen im göttlichen Willen. Sie hat sich mit der Menschheit, sie hat sich mit der Gottheit Jesu verbunden. Das taten eigentlich schon die früheren Heiligen auch. Aber was eben neu ist, wir verbinden uns jetzt mit dem göttlichen Willen auf eine neue Weise, die früher nicht bekannt war. Und das ist Thema dieses Vortrags, wie Jesus das in seinen Schriften bei der Luisa Picaretta erklärt, die neue Weise. Luisa ist tatsächlich die Erste, die im göttlichen Willen gelebt hat. Und dann ist mir noch was gekommen jetzt in der Pause, was, glaube ich, auch gut ist, kurz zu erwähnen. Es genügt, also das Einzige, was wir tun können, ist einfach nur Willensakte zu setzen. Wir sagen, komm, göttlicher Wille, ich gebe dir meinen Willen, gib du mir deinen Willen. Das Leben im göttlichen Willen besteht nicht in Visionen, es besteht nicht in Auditionen. Wir haben keine besonderen Gefühle, das ist nicht unbedingt gegeben, manchen vielleicht. Aber worauf es ankommt, was zählt, das ist der Wille. Gott schaut auf den Willen, nicht aufs Gefühl, sagt er auch. Es zählt der Wille, es zählt die Intention, mit der wir etwas tun. Das ist es. Mehr ist es nicht, unter Anführungszeichen. Es ist unsere Absicht, so wie Adam die Absicht hatte, den Apfel zu nehmen, obwohl er wusste, dass es nicht der Wille Gottes ist, dass er gegen den Willen Gottes handelt. Es war die Absicht. Mit dieser Absicht hat er gebrochen mit dem göttlichen Willen. Und wir mit unserer Absicht verbinden uns wieder mit dem göttlichen Willen. Es liegt alles in der Absicht, im Willen, in der Intention. Das, glaube ich, ist auch wichtig zu sagen, dass uns das klar ist. Es ist einfach meine Absicht, mit der ich etwas tue. Da gibt es einen Eintrag von 1904. Jetzt ist er mir momentan abhanden gekommen, aber hoffentlich gleich wieder da. 29. November 1904. Luisa hat an diesem Tag 1904 im Band 6, 29. November 1904, sie hat ja immer diese Beschäftigung gehabt, im göttlichen Willen ist das unsere Aufgabe, dass wir alle Handlungen aller Menschen aufopfern und umfassen und heiligen und vergöttlichen. Und das kann man auf viele verschiedene Weisen tun, wie es uns der Geist Gottes eingibt. Wir bilden dann diese Intentionen, geführt vom Heiligen Geist. Da ist jeder von uns direkt geführt von Gott. Wir lesen die Schriften der Luisa, wir lesen hier so viele Arten und Möglichkeiten, die wir haben, das zu tun. Aber wir können auch selber durch den Heiligen Geist geführt werden in neue Intentionen und Arten und Weisen, wie wir die Menschheit mit dem göttlichen Willen verbinden können. Das ist in jedem von uns ganz individuell. Und sie hat es an diesem Tag so gemacht, sie hat alle Handlungen der Menschen aufgeopfert als Wiedergutmachung für so viele menschliche Handlungen, die gleichgültig getan werden, ohne übernatürliche Absicht, also ohne an Gott zu denken, einfach so dahin in den Tag, sie stehen auf und machen ihre Sache und keine Intention, gar nichts, es geht einfach nur so dahin. Oder sündhaft. Und sie hat alle diese Dinge, diese Beleidigungen einschließen wollen und Gott dafür Wiedergutmachung leisten wollen. Und Gott die Verherrlichung geben wollen, als ob alle in Einheit mit Jesus, in Einheit mit dem göttlichen Willen gehandelt hätten. Also so wollte sie den Leerraum füllen, den Leerraum an Herrlichkeit, die das Geschöpf geben sollte. Und Jesus hat großes Gefallen daran gefunden. Er hat dann gesagt, meine Tochter, er hatte dann erklärt, meine Gottheit stieg in meiner Menschheit in den tiefsten Abgrund aller menschlichen Demütigungen hinab. Es gab keinen menschlichen Akt, so niedrig und klein er sein mochte, den ich nicht vergöttlichte und heiligte. Also er hat alle unsere Akte eingeschlossen, ohne einen einzigen auszulassen. Ich überspringe jetzt einige Dinge, es geht nämlich hauptsächlich darum, mit so leichten Mitteln, also er hat es auch so ähnlich gemacht wie wir, seine Gottheit hat sich mit der Menschheit verbunden und in seiner Menschheit, in seinem Geist, in seiner Seele hat er jetzt auch diese Intentionen gebildet, wohl. Er hatte eine Menschheit so wie wir und in seiner Menschheit hat er auch die Intention gemacht, lieber Vater, mein Vater im Himmel, ich möchte dir alle Menschen geben, alle einhüllen, alle ihre Akte und umwandeln in deinen göttlichen Willen, in deine Liebe, in deine Anbetung, in deine Verherrlichung und dir für alles und für alle Ersatz leisten. Und hier sagt er nämlich mit so leichten Mitteln, der Mensch kann das mit so leichten Mitteln tun, denn Intentionen in seinen Handlungen, das sind nämlich diese Mittel. Die bloße Absicht, was kostet es uns, diese gute Absicht zu erwecken, diese Intention zu bilden? Und es fließt alles, was wir tun, nur deshalb im göttlichen Willen. Wir brauchen keine Heiligen sein, wir müssen doch nicht einmal vollkommen sein. Wir können, so wie wir sind, wenn wir getauft sind, im Stand der Gnade sind, können wir unsere Akte im göttlichen Willen fließen lassen. Es genügt die bloße, aufrichtige Intention. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass das auch wirklich betont wird, wie einfach Gott es uns macht. Er verlangt nur das von uns. Er übernimmt alles andere. Es ist ja nur er, der diese Akte geben kann, der diese Akte bilden kann in uns. Aber er wartet auf unseren Willen, auf unsere Intention. Mit so leichten Mitteln, das heißt den Intentionen in seinen Handlungen, die mit meinen eigenen Absichten vereint sind, könnte er seinen Handlungen ein göttliches Verdienst geben. Also wir müssen uns mit den Absichten Jesu vereinigen. Das ist es, worauf es ankommt. Im göttlichen Willen sind wir ja durch, wir treten in den göttlichen Willen ein, nie direkt, sondern immer durch die Menschheit Jesu. Unsere Menschheit ist nicht würdig und nicht fähig durch den Sündenfall. Wir brauchen die Menschheit Jesu, er ist unser Mittler beim Vater, er ist die Brücke, der einzige Mittler, den es gibt. Und so, wir wissen von Grignion, wenn ich noch weiter zurückgreife, eigentlich müssen wir bei Maria anfangen, weil wir auch noch einen Mittler beim Mittler brauchen. Aber das ist jetzt nur nebenbei bemerkt. Am besten, der kürzeste, leichteste, sicherste Weg ist, bei Maria anzufangen, uns mit Maria zu verschmelzen, ihr Eigentum zu sein und durch Maria in Jesus und durch die Menschheit Jesu dann in den göttlichen Willen. Das ist im Einzelnen eigentlich der Weg, den wir gehen. Also, ja, durch Maria zu Jesus und durch Jesus, durch seine Menschheit in seine Gottheit und in seinen göttlichen Willen. Das ist die Reihenfolge. Der heilige Engel, der Engel? Ja, jetzt wiederhole ich die Frage. Und der Engel hat ja nicht hier auch eine Bedeutung? Dazu kann ich nur so viel sagen, ich bin davon absolut überzeugt. Aber darüber gibt es noch keine, also bei Luisa Picaretta ist ganz wenig darüber beschrieben, nur das eine, die heiligen Engel nehmen unsere Akte, die wir im göttlichen Willen tun, beten sie an, weil Gott in ihnen ist und tragen sie in den Himmel hinauf. Tausende von Engeln umgeben einen einzigen Akt im göttlichen Willen. Die heiligen Engel haben sicher eine ganz große Bedeutung. Ich bemerke nur hier nebenbei, die Apokalypse, das Buch der Endzeit, ist das Buch der heiligen Engel. Alles, wir sehen, wenn wir lesen, alles wird durch die Engel offenbart, alles durch die Engel gezeigt. Alles, was Gott tut, geschieht durch die heiligen Engel. Das ist sicher auch im göttlichen Willen gerade hier der Fall. Aber da stehen wir noch vor einem Geheimnis, das verhüllt ist. Aber ich danke für diese Frage. Zurück jetzt zur Intention. Also alles, was zählt, ist eigentlich von unserer Seite her die Intention, die Absicht. Die Absicht, in den göttlichen Willen eintreten zu wollen. Und das ist es, was uns den Adel verleiht, was uns in den Ursprung zurückführt. Wir erlauben Gott, alles in uns zu tun, mit der Absicht allein, mit dem Willensentscheid, öffnen wir ihm die Tür. Und er kann alles tun. Ist die Tür verschlossen, dann bleiben wir in unserer elenden, armseligen Hütte des menschlichen Willens. Machen wir die Tür auf, dann verwandelt Gott diese Hütte in einen herrlichen Palast seines göttlichen Willens. Es ist nur die Intention. Der Mensch aber in seiner Blindheit oder Undankbarkeit vergeudet diese Gnade, dieses Angebot und verliert die Uniform des Königs und die Herrschaft über sich selbst. Einfach in seiner Gedankenlosigkeit, Blindheit, Unwissenheit, Undankbarkeit. Das war der Eintrag vom 29. November 1904. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. 2. Juni 1921, das möchte ich zuerst nehmen, diesen Eintrag, wo Jesus erklärt, dass was der Sinn seines Kommen, na, ich gehe auch zuerst auf den 2. Februar 1924. 2. Februar 1924. Hier erklärt Jesus definitiv oder ganz klar, Luisa ist die Erste, die im göttlichen Willen lebte. Und er erklärt ihr auch, warum. 20. Februar 1924. Luisa hat sich nämlich öfter gefragt, kann es möglich sein, dass es bis jetzt keine Seele gegeben hat, die nicht im göttlichen Wollen gelebt hat und dass ich die Erste sein soll. Sie konnte das nicht fassen. Immer wieder hat sie sich diese Frage gestellt oder hat sie Jesus gefragt. Und Jesus, der in ihrem Inneren wohnte und thronte, wie so oft, er bewegte sich in ihrem Inneren und sagte, meine Tochter, warum willst du nicht das Geschenk erkennen, die Gnade, deine Sendung auf eine ganz besondere und neue Weise gerufen zu sein, in meinem Wollen zu leben? Also hier sagt er, der Unterschied besteht darin, sie hat eine ganz besondere Gnade, eine ganz besondere Sendung, nämlich auf eine neue Weise gerufen zu sein, im Wollen, im göttlichen Wollen zu leben. Die Heiligen früher haben ja auch schon den Willen Gottes getan und auf ihre Weise im Willen Gottes gelebt. Denn es gibt überhaupt kein Geschöpf, das außerhalb vom Willen Gottes leben könnte. Außerhalb vom Willen Gottes kann überhaupt nichts existieren. Würde es einem Geschöpf gelingen, aus ihm herauszutreten, dann würde es sich sofort im Nichts auflösen. Es ist jetzt nur die Frage, in welcher Weise leben wir im göttlichen Willen. Die Teufel und die Dämonen leben im göttlichen Willen, auch sie, indem sie ihn verneinen, verweigern. In der Hölle ist sozusagen der Name Gottes gegenwärtig, aber er wird total verdeckt durch den Hochmut des Teufels. Der Teufel prägt, also er legt was drüber, er legt sein Ich darüber sozusagen. Aber auch in der Hölle ist Gott gegenwärtig, nur so verdeckt, dass er, man könnte sagen, dass dort, wo Gott ist für die Teufel, dort ist für die Teufel ein Loch, da ist gar nichts, weil sie ihn total verneinen. Und die Heiden leben auch im göttlichen Willen. Sie kennen nicht einmal Jesus, aber sie leben im göttlichen Willen, sonst würden sie nicht existieren. Er gibt uns, wie wir gestern gehört haben, den Atem, den Herzschlag, den Schritt, die Bewegung, den Blutkreislauf, das Leben, die Kraft zum Denken, die Kraft zum Sprechen. Wenn der göttliche Wille nicht da wäre, wäre kein Körper da, da wäre keine Seele da, es wäre kein Akt, wir könnten keinen einzigen Akt tun. Es ist nur diese Tatsache, dass wir eben seit Adam aus dem göttlichen Willen herausgetreten sind und mit der fortschreitenden Zeit immer weiter weggekommen sind von Gott, sodass es heute viele Seelen gibt, die Gott gar nicht mehr kennen, die ihn verneinen. Im Heidentum oder gottlose Atheisten oder andere Religionen eben verschiedenster Art. Das ist eben diese Entwicklung gewesen, immer weiter weg von Gott. Wir werden immer blinder, immer irrtumsanfälliger, immer verdunkelter. Das ist die Folge der Erbsünde. Ja, aber alle leben im göttlichen Willen und die Christen leben im göttlichen Willen, die guten Christen versuchen, den Willen Gottes zu tun. Sie leben im göttlichen Willen schon in einer sehr hohen Form. Die Heiligen dann überhaupt, die Heiligen leben in einer ganz erhabenen Form in Gott. Sie sind mit seiner Gottheit vereint bereits und tun seinen göttlichen Willen. Und jetzt kommt eben über diese Stufe, wo man immer gesagt hat, etwas Höheres ist auf der Erde nicht möglich, gibt es nicht auf Erden. Jetzt gibt es etwas Neues, das noch darüber hinausgeht. Und diese neue Weise hat Luisa Picaretta empfangen. Auf diese Weise, wie sie im göttlichen Willen zu leben begonnen hat, können wir jetzt auch leben, da wir ihre Schriften haben. Und das ist die Weise, wie die Seligen im Himmel im Willen Gottes leben. Es ist das Leben der Ewigkeit. Es ist dieses Leben, das Leben der Ewigkeit. Wir wissen, Gott ist ewig, hat keinen Anfang, kein Ende. Wir wissen, der Himmel ist ewig, die Glorie ist ewig, ohne Anfang, ohne Ende, grenzenlos. Und warum? Weil sie in Gott leben, in diesem einen ewigen Akt. Gott ist ein ewiger Akt, er hat keinen Anfang, er hat kein Ende, er hat keine Grenze. Er ist im Akt, in ihm ist alles im Akt. Es ist Gegenwart. Es gibt keine Zeit, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es gibt kein Anfangen und Aufhören, sondern es ist im Akt, er ist ein einfacher Akt. Und in diesem einfachen Akt ist alles im Akt. Alles, was er erschaffen hat, alles, was existiert, ist in diesem Akt, im Akt. Also aktiv, in Bewegung, lebendig. Daher können wir, wenn wir in den göttlichen Willen eintreten, gar nicht anders, als in alles andere, in alles einzutreten, was existiert, existiert hat und existieren wird. Weil dieser einfache Akt alles in sich im Akt hat. Sozusagen. Es geht gar nicht anders. Wenn wir da jetzt eintreten, dann sind wir in diesem Akt und finden alles im Akt. Unser eigenes Leben, das zurückliegt von der Geburt und Kindheit an bis heute und bis zu unserem Heimgang. Unser eigenes Leben finden wir da alles im Akt. Unsere Großeltern, die Vorfahren, die Nachkommen, alles ist da im Akt. Und Jesus sagt hier, wenn es vor dir andere Seelen in meiner Kirche gegeben hätte, dann hätte es von denen, die das Glück hatten, in meinem Willen zu leben, die Spuren gegeben in meiner Kirche, die Normen, die Lehren. Jeder Heilige hat, ein Heiliger, der Offenbarungen bekommt, der musste diese Offenbarungen aufschreiben. Es gibt Aufzeichnungen, Schriften. Die großen Theologen, Thomas von Aquin, der heilige Augustinus, die haben ihre wunderbaren Einsichten, die sicher oft direkt inspiriert waren, sie haben sie aufgeschrieben. Wir haben die Lehre des heiligen Thomas. Wir haben den heiligen Bonaventura und so viele andere. Und wenn da jetzt Gott, Jesus, wenn er früher schon diese Gnade offenbart hätte, einer Seele gezeigt hätte, diesen Weg, dann wäre ganz sicher diese Seele auch gegangen und hätte alles aufgeschrieben, weil das die größte Gabe ist. Sie hätte es verstanden, wenn sie die Gabe erfährt, wenn Gott ihr das erklärt, wenn sie darin lebt. Sie hätte ganz klar erkannt, das ist größer als alles andere. Das ist so wertvoll, das muss ich aufschreiben. Und jetzt sagt Jesus hier, so, ja, du kannst schauen, du kannst suchen, du wirst nichts finden. Es hätte also die Spuren gegeben davon. Denn das Leben in meinem Wollen ist das Wichtigste, sagt er. Was mich am meisten interessiert. Es hätte einfach die Kenntnisse gegeben, die Güter, die dieses Leben in meinem Wollen enthält. Ich hätte von meiner Macht Gebrauch gemacht, ich überspringe jetzt einzelne Passagen, und die erhabene Art des Lebens in meinem Wollen durchscheinen lassen. Also ich hätte selber dafür gesorgt, dass dieser Heilige, diese Seele, die das Geschenk empfangen hätte, alles niedergeschrieben hätte und durchscheinen hätte lassen. Er hätte das Licht nicht unter den Scheffel gestellt. Wir wissen es aus dem Evangelium. Das Licht ist dazu da, dass es allen leuchtet im Haus. Man darf es nicht unter den Scheffel stellen. Ein Heiliger oder eine Seele, die diese Gabe hat, hätte diese Verantwortung gar nicht auf sich nehmen können. Er hätte es nicht zugelassen. Und so können wir sicher sein, dass es tatsächlich bei Luisa der Anfang war. Er sagt hier auch, da es die Aussagen und die Lehren über das ergebene, geduldige, gehorsame Leben gibt. Also hier erwähnt er ein paar Kennzeichen von der früheren Heiligkeit und so weiter. So hätte es auch dieses gegeben. Wir wissen, was es heißt, ergeben im göttlichen Willen zu leben. Wir wissen, was es heißt, geduldig im göttlichen Willen zu leben, gehorsam zu leben. Das sind Aufzeichnungen genug. Die Heiligen hatten diese Gnade, sie haben das auch niedergeschrieben, das war ihr Auftrag, um uns das zu vermitteln. Aber keiner hat über diese neue Art geschrieben. Es wäre seltsam und eigenartig gewesen, wenn ich das verborgen gehalten hätte, was ich am meisten liebe. Im Gegenteil, sagt Jesus, je mehr man etwas liebt, umso mehr will man es bekannt machen. Also da sehen wir ganz klar, dass es vorher niemand gegeben haben kann, der im göttlichen Willen gelebt hätte. Wenn du wüsstest, wie sehr ich diese Zeit ersehnt habe, und dann, ach, du weißt nicht, was es bedeutet, in meinem Wollen zu leben. Also sie selbst lebt im göttlichen Willen, aber er sagt zu ihr, du weißt es ja gar nicht, was das bedeutet, wie wertvoll, wie kostbar das ist. Und sie, die Erste, die alles empfangen hat, wo stehen da wir? Also in unserem Horizont oder in unserer sind wir uns dessen auch nur annähernd ein bisschen bewusst, was das bedeutet, was das für ein Geschenk ist. Und er sagt, wie gestern schon erwähnt, es gibt diese Gabe, erlaubt ihm einen ständigen Austausch des menschlichen und des göttlichen Willens. Das ist es, was er ersehnt. Er will immer geben, immer schenken, bereichern, mit Gütern, ausstatten, beglücken, heiligen, verschönern, noch göttlicher, noch ähnlicher, noch heiliger machen, ohne Ende. Und er will uns, er sagt ja, dass wir in seiner Ähnlichkeit wachsen. Und er will uns bis zu seiner Identität erheben. Bis zur vollkommenen Identität im göttlichen Willen. Was das ist, da haben wir noch überhaupt keine Ahnung. Es gibt keine Trennungen mehr. Es gibt nur mehr eine stabile Einheit im Wirken, im Denken, im Lieben. Also er sagt dann kurz und gut, und du sagst, dass ich dies in meiner Kirche verborgen halten sollte, ohne es hervortreten zu lassen. Ich hätte Himmel und Erde auf den Kopf gestellt, um bekannt zu machen, was die Erfüllung der Schöpfung sein wird. Das sagt er zu dieser Frage von Luisa. Ja, das ist klar genug, glaube ich. Das ist 2. Juni 1921. Jetzt kommt dieser andere Eintrag. Da bringe ich auch nur einen Ausschnitt davon, damit es nicht zu viel wird. Luisa Picaretta hatte am 2. Juni 21 größte Bedenken. Ihr wurde gesagt, man will die Schriften drucken, ihre Tagebücher drucken. Und das war für sie ein Horror, einfach ein Horror, weil das an die Öffentlichkeit kommen sollte, was sich ganz verborgen zwischen Jesus und ihr abgespielt hat. Diese vertrauten Zwiegespräche, diese Begegnungen, diese Zärtlichkeiten und so weiter, diese innersten, intimsten Geheimnisse, das soll jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Das war für sie furchtbar. Und Jesus hat sie getröstet und belehrt. Ja, manchmal war er streng sogar. Auf jeden Fall hat er gesagt, er ist sozusagen der Lehrer und sie ist die Schülerin. Oder sie ist wie die Sekretärin. Er hat sie hier die Sekretärin genannt, weil er sagt, es stammt nichts von dir, sondern es ist ganz meine Lehre. Du bist nur die, die aufschreibt. Du bist der Bleistift, du bist die Sekretärin. Und du möchtest meine Belehrungen begraben, nämlich auch meine Verherrlichung. Gerade diese Schriften sind seine Verherrlichung. Die Hölle tobt und sie tobt immer mehr, weil sie nicht verhindern kann, dass diese Kenntnisse an das Licht der Öffentlichkeit kommen. Sie weiß ganz genau, da gibt es auch so Einträge, sie weiß ganz genau, das ist ihr Ende. Das ist das Ende ihrer Herrschaft auf Erden. 22. September 1924, es ist fast köstlich, wenn man das lesen kann. Die Dämonen machen großen Krach wegen der Schriften. Luisa hört das aus der Ferne, wie die sich aufführen. Sie weiß ganz genau, die Hölle weiß ganz genau, dass das ihr Ende ist. Und je mehr wir uns damit befassen, die Schriften verbreiten, hören, lesen, weitergeben, umso mehr muss die Hölle zurückweichen. Am Ende, durch die Herrschaft des göttlichen Willens, glaube ich, dass das auch ein Bild ist in der Apokalypse, wird der Engel, die Hölle wird sich von selber hinunterstürzen. Die Dämonen, sie halten es nicht aus. Die größte Hölle für die Dämonen ist der göttliche Wille. Sie stürzen sich von selber in den Abgrund. Der Engel braucht dann nur mehr den Abgrund zu verschließen. weil es die Dämonen selber sind. Das braucht ihnen niemand zu befehlen. Sie tun es von alleine. 2. Juni 21. Also Luisa schreibt diese Lehren alle auf als Sekretärin. Und dann erklärt er ihr: Meine Tochter, wenn ich das Opfer will von dir, er weiß es natürlich, dass es sie viel kostet, Überwindung, musst du bereit sein, es zu bringen. Ja, du darfst mir nichts verweigern. Du musst wissen, als ich auf die Erde kam, tat ich das zu dem Zweck, meine himmlische Lehre zu offenbaren und meine Menschheit bekannt zu machen. Also damals vor 2000 Jahren, er kam auf die Erde, seine himmlische Lehre zu offenbaren. Jetzt hören wir, was der Zweck seines ersten Kommens war. Und seine Menschheit bekannt zu machen. Er hat ja dann in seinem öffentlichen Wirken allen erzählt, allen gesagt, ganz öffentlich, er ist der Sohn Gottes. Die Pharisäer und seine Feinde haben sich ja furchtbar empört darüber, wie kann ein Mensch so etwas sagen. Aber das war sein Auftrag. Wie hätten wir sonst Kenntnis erlangt vom Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der gekommen ist, uns zu erlösen. Er ist gekommen, um sich selbst bekannt zu machen. Meine Heimat, ich machte meine Heimat bekannt, das ist klar, das ist der Himmel. Den Weg, den die Geschöpfe einschlagen mussten, um zum Himmel zu gelangen. Mit einem Wort, das Evangelium. Das war sein erstes Kommen, das war sein Wirken nach außen. Sich selber bekannt zu machen, woher er kommt, wer er ist, was die Geschöpfe tun müssen, um in den Himmel zu kommen, also das Evangelium. Wir haben diese Lehre im Evangelium. Aber über meinen Willen sagte ich fast nichts, nur ganz wenig. Und das ist, er erklärt dann auch deshalb, warum er das getan hat, weil die Menschen damals geistig, seelisch noch nicht disponiert waren. Sie waren noch nicht reif für die Lehre des göttlichen Willens. Damals war für die Juden das Evangelium schon eine Stufe, die hoch genug war. Das war eine Herausforderung, dass sie überhaupt diese Stufe nehmen konnten. Mehr war nicht drin, würde man sagen. Sie hatten damals genug zu tun, sich einmal mit dem auseinanderzusetzen und hier anzufangen, Christus, seine Menschheit, seine Tugenden nachzuahmen, die Sakramente zu empfangen. Und dann später konnte man erst weitersehen. Wir wissen das ja aus unserem Leben, wenn unsere Kinder heranwachsen oder wir selber. Wir haben verschiedene Stadien der Entwicklung, der Reife. Das braucht Zeit. Und so war es auch hier. Ihm lag natürlich der Wille des Vaters am Herzen, am meisten. Das war ihm das Wichtigste, sagt er hier auch. Aber er sagte fast nichts über seine Vorzüge, seine Erhabenheit. Das ist nämlich genau das, was Luisa dann bekommt. Die Vorzüge des göttlichen Willens, seine Erhabenheit, seine Größe und über die Wohltaten für das Geschöpf. Darüber hat er nichts gesagt, fast nichts. Er hat nur gesagt, dass es ihm das Wichtigste ist. Und er sagt hier eben auch, die Geschöpfe waren noch zu sehr Kinder in himmlischen Dingen. Sie hätten nichts verstanden. Sie wären überfordert gewesen. So wie bei uns, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann fangen sie an mit dem Alphabet in der ersten Klasse. Man kann nicht anfangen mit den höchsten Wissenschaften. Das wäre vollkommen unmöglich. Die würden weinen oder verzweifeln oder furchtbar schlimm werden. Es wäre nicht zum Aushalten. Es wäre völlig zwecklos, so vorzugehen. Er lehrte nur zu beten, ich lehrte sie nur zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Damit sie sich bereit machen sollten, meinen Willen kennenzulernen. Also darum ist es gegangen. Das Vaterunser hat uns gegeben, damit wir meistens oder oft ist es völlig gedankenlos, dieses Gebet sprechen, damit wir um das Reich des göttlichen Willens bitten, ohne zu wissen, was es ist eigentlich, worum es sich handelt. Aber wir bitten und Gott hört. Und das ist auch der Grund, warum 2000 Jahre nach der Einsetzung des Vaterunser Luisa Picaretta dieses Geschenk gegeben wurde. Weil die Kirche 2000 Jahre lang mehr oder weniger bewusst und sehnsüchtig um dieses Reich, um diese Gabe gebetet hat. So wie das Volk Israel, es musste 4000 Jahre auf den Erlöser warten. Das Volk hat die Verheißung bekommen nach eines Erlösers, aber es musste 4000 Jahre lang warten, bis er wirklich kommen konnte. Und wir haben 2000 Jahre gewartet, bis die Gabe an Luisa offenbart wurde. Und dann sagt er, nun das, was ich damals geben sollte, was er wollte, ja, aber nicht konnte, die Lehren, die ich allen über meinen Willen geben sollte, die habe ich dir geschenkt. Also das Wichtigste, das Größte, das Kostbarste, was damals nicht möglich war, all das hat er jetzt Luisa Picaretta. Und deshalb auch seine lange, das sind ja 40 Jahre, wo sie das Buch des Himmels aufgeschrieben hat, seine lange Zeit, seine vielen Besuche bei ihr. Kein Heiliger, kaum, glaube ich, hat so viele und so lange, stundenlange Gespräche gehabt mit Jesus wie Luisa Picaretta. Es war notwendig wegen dieser Gabe. Es ist eine so große Gabe, die man nicht mit wenigen Worten erklären kann. Die Evangelien sind relativ kurz. Das ist knapp, bündig, klar, strukturiert. Das erfasst man leicht. Im göttlichen Willen sieht die Sache anders aus. Es braucht viele Worte, viele Schriften und auch viel Zeit für uns selber, um da hineinzufinden, immer tiefer hineinzukommen. Weil das Reich der Erlösung, da ist alles irgendwie absehbar und begrenzt. Und im göttlichen Willen ist alles grenzenlos. Da, wo soll man da anfangen? Und der Verstand verliert sich einfach. Wir sind überfordert. Unser begrenzter Verstand, Luisa sagt so oft, ich verlor mich. Sie verlor sich in den Akten oder sie verlor sich, wenn sie etwas erkennen konnte, schauen durfte. Ihr Geist ist einfach, unser Geist ist zu klein. Und doch hat sie jetzt so viel davon aufschreiben dürfen, wobei Jesus ihr auch gesagt hat, die ganze Ewigkeit wird nicht ausreichen, dir alles zu erzählen. Also in der Ewigkeit erzählt er ihr, jetzt ist sie im Himmel und dort erzählt er ihr weiter und weiter und weiter. Und es wird kein Ende geben, sondern immer mehr, immer schöner, immer beglückender, immer herrlicher, immer reicher. Und er sagt, willst du also nicht, dass ich das Ziel meines Kommens auf die Erde erreiche? Er fragt hier so, willst du also nicht, dass ich das Ziel meines Kommens erreiche? Und da geht auch daraus hervor, das Ziel seines Kommens ist ja seine glorreiche Wiederkunft. Das geht nicht so direkt daraus hervor, aber er ist gekommen und hat uns das Reich der Erlösung hinterlassen, die Kirche, die Sakramente, die Heilige Messe. Anhand dieser Güter sollten wir, die wir krank sind durch die Erbsünde, diese Mittel nehmen wie Medikamente, um uns zu stärken, um gesund zu werden. Und jetzt ist die Menschheit oder ein Teil der Menschheit innerhalb der Kirche so weit herangereift, dass dieser Teil fähig ist, etwas mit dem göttlichen Willen anzufangen. Das sind die Gesunden sozusagen. Die sind so weit stark geworden im Guten, im Tun des Willens Gottes. Sie sind so ja ausgerichtet auf Gott, so vereint mit ihm, so weit herangereift einfach, so stark, so gestärkt, dass sie jetzt diese Lehre vertragen. Wo heißt es da in der Heiligen Schrift? Jesus sagt ja auch, ihr vertragt noch, oder sagt das Paulus, ihr vertragt noch nicht die feste Speise. Also die Jünger haben noch die Milch bekommen. Die Milch ist für die kleinen Kinder. Aber jetzt kommt die feste Speise mit dem göttlichen Willen. Da kommt die feste Speise. Und das Schöne ist eben, dass wir im göttlichen Willen wirklich gesund werden, das heißt stabil im Guten, frei von jeder Neigung zum Bösen, von jeder Verderbnis. Dorthin führt uns der göttliche Wille. Wir werden gesund. Krank ist der verdorbene Neigungen in sich hat. Den Eigenwillen, die Eigenliebe, davon schreibt Grignion auch ausführlich. Wie sehr brauchen wir die Reinigung? Aber der göttliche Wille bewirkt, dass wir stark werden im Guten, fest werden im Guten und so stabil, dass er uns dann ja in dieser Gabe leben lassen kann. Er ermöglicht es uns, dass wir auf Erden dann schon in die Ewigkeit hinübergehen, dass die Seele in dieses ewige Leben eintritt. Dass es tatsächlich für die Seele, es gibt keinen Tod mehr im göttlichen Willen, weil wir haben alles abgelegt, was vergänglich ist, was irdisch ist, was Sünde ist, was Welt ist. Wir brauchen niemandem und nichts mehr abzusterben, wenn wir im göttlichen Willen leben. So weit sollten wir kommen. Also wir können es uns nur wünschen. Gott wünscht es noch viel mehr. 6. Oktober 1922. Das möchte ich jetzt auch noch. Das ist ähnlich, es ist jetzt nicht anstrengend, sondern es ist einfach, was wir schon vorhin gehört haben, am 6. Oktober 1922 sagt Jesus ganz ähnlich, studiere so viele Lehrbücher, wie du nur willst. Du wirst in keinem die Lehre finden, die ich dir hier gezeigt habe. Jesus sagt hier, na, sie fragt ihn wieder, ist es möglich, dass in so vielen Jahrhunderten das Leben des Lebens der Kirche, das und aus der so viele Heilige hervorgegangen sind, und viele haben Himmel und Erde in Staunen versetzt mit ihren Tugenden und Wundern, ist es möglich, dass sie diese Werke nicht ganz im göttlichen Willen vollbracht haben sollten? Also sie fragt sich immer wieder, sie fragt Jesus, ist das überhaupt möglich? Die haben Heilungen, Bekehrungen, Totenerweckungen, also große Wunder getan. Und sie kann das nicht begreifen, dass diese Dinge nicht schon ganz im göttlichen Willen geschehen sind. Also ganz im göttlichen Willen bedeutet eben im Besitz der Gabe, Leben im göttlichen Willen. Das ist die reale Gegenwart Gottes in uns. Das andere, frühere, das ist die mystische Gegenwart. Diese Heiligen haben die Wunder, die Heilungen, die Totenerweckungen, Kraft der Gnade Gottes in der mystischen Gegenwart Gottes getan. Also Gott hat durch sie gewirkt, aber durch seine mystische Gegenwart, nicht durch die reale, so groß die Wunder waren. Und Luisa begreift das nicht oder kann das nicht begreifen, dass das noch nicht ganz im göttlichen Willen gewesen sein soll. Und da fällt mir ein, Jesus sagt an mehreren Stellen, ein Akt im göttlichen Willen ist mehr als alles, was die Heiligen getan haben, mögen. So groß die Wunder, die Tugenden, das Heldentum, die Märtyrer gewesen sein mögen. Ein Akt im göttlichen Willen, und wenn es nur ein Herzschlag oder ein Schritt ist, übertrifft all das. Und warum ist das so? Weil eben dieser Akt, der im göttlichen Willen getan wurde, es ist ein kleiner, unbedeutender Akt, eine Bewegung. Aber in ihm wurde das Fiat ausgesprochen und in ihm wurde Gott geboren, kann man sagen. Es war zuerst ein einfacher Akt, ein menschlicher Akt, aber durch das Fiat wird Gott geboren. Da werden alle Akte, die in ihm enthalten sind, geboren. Das ewige Leben, das göttliche Leben. Und da ist, wenn Gott da ist und alle Akte, die in ihm sind, dann ist das viel mehr als jedes andere Wunder, jede Heilung. Da können Seelenschau, Prophetie, Totenerweckung, alles Mögliche, Charismen kann es geben, aber nichts kommt dem gleich. Die können Aufsehen erregen, die Wunder. Es gibt ja Heilige, zu denen ist man hingeströmt. Hunderte Kilometer sind die Leute gereist, um dorthin zu kommen, zu diesem Heiligen. Das hat Aufsehen erregt. Aber der göttliche Wille übertrifft all das, ohne nach außen überhaupt irgendetwas zu zeigen. Es sind die bloßen, da kann eine Seele, die im göttlichen Willen lebt, in ihrem Schlafzimmer schlafen, sich ausruhen. Und die Akte und die Herzschläge sind mehr als alles andere. Weil es Gott ist, der in dieser Seele wirkt, regiert. Es ist seine göttliche Heiligkeit, die in dieser Seele gegenwärtig ist, real gegenwärtig und die ständig wächst. Das ist dieses Wunder der Heiligkeit Gottes. Und da sehen wir auch, wie viel ist unser Beitrag. Wir können mit unserem bloßen Atem, unseren Schritten, mit unseren alltäglichen Handlungen viel mehr tun als alles, was früher war. Einfach nur deshalb, weil Gott in uns den ganzen Raum einnimmt und herrscht. Das ist unbegreiflich. Und er sagt hier, meine Weisheit hat Wege, die der Mensch nicht kennt. Also wir stellen uns das vor, wir schauen ja auf das, was nach außen hin so Aufsehen erregt. Und das ist ja auch gut so, weil diese Heiligen waren leuchtende Symbole, irgendwie Lampen, Lichter, strahlende Sterne, wo die ganze Umgebung aufgeblickt hat und hingeschaut hat und aufgemerkt hat und wo sich viele bekehrt haben. Das hat ja auch einen Sinn. Aber jetzt geht's eben noch tiefer. Meine Weisheit hat Wege, die der Mensch nicht kennt. Er ist gezwungen, die Stirn zu beugen und in stummem Schweigen anzubeten. Also wir können es nur hinnehmen, dankbar hinnehmen. Wir können nur die Stirn beugen und in stummem Schweigen anbeten und die Gabe dankbar annehmen. Es liegt nicht an ihm, es liegt nicht am Menschen, mir Gesetze zu diktieren. Gesetze zu diktieren, damit meint er, wen ich wählen sollte und die passende Zeit, also dass es jetzt die Person von der Luisa sein soll, ausgerechnet die da in Süditalien fast ganz ungebildet, ein, zwei Klassen Grundschule, die Zeit, in der sie lebt, alles, was er verfügt, das kann und niemand von uns hat das Recht, Gott etwas vorzuschreiben. Und er sagte hier auch, außerdem musste ich zuerst die Heiligen bilden, die mir ähnlich sein sollten, das heißt, meine Menschheit nachahmen sollten, auf die vollkommenste Art und Weise. Da lässt er uns hineinblicken in sein Vorgehen, in seinen Plan, in sein Konzept. Er geht immer vom Kleineren zum Größeren. Das ist sein Grundprinzip bei allem, was er macht. Er fängt klein an und dann wird's größer. Und so hat er zuerst die Heiligen geformt, die seine Menschheit nachahmen. Da gibt's auch etliche Einträge, zum Beispiel den 15. April 1919, wo er auch sagt, es gibt viele Heilige, unzählige fast, die seine Menschheit nachahmen. Das heißt, seine Menschheit, wie er im Fleisch auf Erden lebte, vor 2000 Jahren. Die sind wie die Sterne am Himmel, so viele. Die anderen Heiligen, die im göttlichen Willen kommen werden, sie symbolisieren seine auferstandene Menschheit. Und die sind wie die Sonne. Das ist der Unterschied. Die früheren Heiligen sind viele, viele Sterne am Himmel, wie die Sterne am Himmel. Sie ahmen die Menschheit Jesu nach in den Tugenden, in dem, was man nach außen nachmachen kann. Die Apostel haben Jesus gesehen, das Beispiel vor Augen, wie er tugendhaft, liebevoll war, die Armut geliebt hat und so weiter. Die Demut, den Gehorsam, also alle seine Tugenden haben sie gesehen und nachgeahmt. Das sind die Heiligen früherer Zeit. Die sogenannte menschliche Heiligkeit. Und wie das vollendet war oder dieser Zeitabschnitt abgeschlossen war, dann ist er weitergegangen. Gott geht weiter. Das ist noch nicht alles. Nun will meine Güte weitergehen und will in weiterem, noch größerem Übermaß der Liebe geben. Also wir sehen hier auch, was sein Motiv ist. Es ist die Liebe. Seine Liebe geht noch weiter. Sie hat noch nicht genug. Sie hat ihr Übermaß noch nicht erreicht. Sie quillt über. Jetzt ahmen die Heiligen seine Menschheit nach, aber das ist noch lange nicht das, was er sich ersehnt. Er will sich grenzenlos geben können. Grenzenlos, immer bedingungslos, Tag und Nacht. Also 24/7 oder wie man das sagt, rund um die Uhr. Und deshalb will ich, dass sie in die Menschheit eintreten und das nachahmen. Also jetzt sehen wir das, was ich vorhin gesagt habe, durch die Menschheit in die Gottheit. Ich will, dass sie in die Menschheit eintreten und das nachahmen, was meine Seele, also die Seele meiner Menschheit im göttlichen Willen tat. Seine Seele, die Seele seiner Menschheit, hat im göttlichen Willen gewirkt und nur dort, nur im göttlichen Willen. Und jetzt müssen wir in seine Menschheit eintreten. Unsere Seele tritt in seine Menschheit ein, in seine Seele, vereinigt sich, verbindet, verschmilzt mit seiner Seele, um gemeinsam mit Jesus das zu tun, was er im göttlichen Willen getan hat. Und diese Akte, die Jesus getan hat, die sind ja alle im Akt, weil sie göttlich sind. Jetzt treten wir in seine Herzschläge, Schritte, Atemzüge, Gebete, Leiden ein. Und verschmelzen mit ihnen und erfahren durch diese Verschmelzung die Auferstehung in unseren eigenen Akten. Wir erfahren die Auferstehung jetzt in unseren eigenen Herzschlägen, Schritten, Atemzügen, Leiden in allem, Akt um Akt. Und das ist es, was, das ist am 15. April 1919 beschrieben, was dann letztlich zur Auferstehung der Seele führt. Wenn ein Akt um den anderen praktisch aufersteht, das ist wie ein, jeder Herzschlag, jeder Schritt, jedes Leid, jeder Gedanke, alles, was ich tue, hoffentlich alles oder so viel wie möglich, auf jeden Fall mein ganzes, wenn alles, was ich tue, aufersteht, eines Tages ist mein ganzes Wesen, erfährt mein ganzes Wesen die Auferstehung, weil alles in mir auferstanden ist. Das göttliche Leben ist in mir gebildet worden. Alle Akte, die ich tue, sind umgewandelt in göttliche, in ewige Akte. Und so ist das ganze göttliche Leben Jesu in mir herangewachsen, bis es eines Tages einfach mein ganzes Wesen erfasst. Von mir ist nichts mehr übrig, von meinem alten Menschen, von meinem alten Ich, von meinem Eigenwillen, von der Verderbnis, von der Sünde, von den, ja, von Menschlichen. Das Menschliche ist vergöttlicht, das Menschliche ist aufgezehrt. Und das führt im göttlichen Willen so weit, dass unser Bewusstsein letztlich aufgezehrt wird in Gott. Wir verlieren das persönliche Eigenbewusstsein. Es geht uns nur mehr darum, Gott zu lieben und zu verherrlichen und den Geschöpfen Gutes zu tun. Da haben wir keine andere Beschäftigung mehr, keinen anderen Gedanken mehr. Das ist diese Heiligkeit, die noch bekannt werden muss, die jetzt bekannt gemacht wird. Und so sagt er, könnt ihr noch, geht's noch, oder sollen wir ein bisschen pausieren? Geht's noch? Viertelstunde? 10 Minuten haben wir immer mehr. Also wenn die ersten Heiligen in der Erlösung mitgewirkt haben, die Seelen zu retten, das ist die Erlösung, Seelen retten, das Gesetz zu lehren, die Gebote, die Sünde zu bannen und in den Jahrhunderten eingeschränkt blieben, wo sie gelebt haben. Das ist das Kennzeichen der ersten Erlösung. Die Seelen retten, das Gesetz, die Gebote, die Sünde zu bannen. Und sie leben in den Jahrhunderten, sie blieben eingeschlossen. Sie haben in ihrer Zeit gelebt und gewirkt und dort ausgestrahlt. Da sind sie eingeschlossen, in die Zeit. Sie sind nicht in die Ewigkeit eingetreten. Sie waren in der Menschheit Jesu, sie sind eingeschlossen in die in das Irdische oder in das Zeitliche, Begrenzte. Sie sind nicht in die Ewigkeit getreten. Werden die Zweiten weitergehen? Also er unterscheidet die Ersten und die Zweiten. Da gibt es die erste Generation der Sünde, das sind die Kinder Adams nach dem Fall, behaftet mit der Erbsünde, mit den verdorbenen Neigungen. Werden die Zweiten, die zweite Generation, das sind die Kinder des Lichtes, die werden weitergehen. Die zweite Generation, das sind die Kinder, die befreit sind vom Keim des Bösen, die Gabe besitzen. Das sind die Apostel der Endzeit. Sie werden das Reich des göttlichen Willens auf die Erde bringen. Es werden wenige sein. Sagt Jesus bei Luisa, es ist eine kleine Schar, sagt Grignon. Aber diese kleine Schar wird genügen. Durch diese kleine Schar wird das Reich Gottes auf die Erde kommen. Und da gibt es sicher noch Dinge, wo wir nicht wissen, wie das dann konkret sich vollziehen wird, weil dass das Reich Gottes dann auf der Erde erscheint, dass die glorreiche Wiederkunft Christi sich offenbart. Wir wissen es noch nicht genau. Wir wissen einzelne Schritte dorthin, zum Beispiel die Botschaft von Fatima. Die Mutter Gottes verlangt die Weihe Russlands in der Weise, wie sie es vorgegeben hat, damit sich die ganze Welt bekehrt und damit alle Kinder Gottes ihre Mutter im Himmel erkennen und lieben und so weiter. Diese Schritte sind notwendig. Aber vieles wissen wir sicher noch nicht. Es ist noch verborgen im Geheimnis Gottes, wie dann konkret das Reich des göttlichen Willens offenbar werden soll. Das sind noch Dinge, die wir einfach nicht wissen. Da fällt mir auch ein, 2. Juni 1930, da sagt Jesus zu Luisa, das hat mich so beeindruckt, das, was ich an dir tue, das kann man nur Vorspiele nennen von dem, was ich an denen tun werde, die sich von meinem Fiat beherrschen lassen werden. Also das sind Sachen, die uns das Herz jubeln lassen können. Es ist Gott in seiner Größe. Er hat angefangen. Und was noch kommt? Ja, er fängt klein an. Bei der Luisa müssen wir sagen, das ist ein Anfang, das ist ein Samenkorn. Und der Anfang ist immer klein im Vergleich zu dem, was noch kommt. Das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber ist es nicht. Ich kann es euch versichern. Ich meine im Glauben einfach nur, ich sage das jetzt auch im Glauben, aber es ergibt sich aus der Gesetzmäßigkeit, die Gott immer einhält. Also diese zweite Generation werden weitergehen, indem sie das nachahmen, was die Seele meiner Menschheit im göttlichen Willen tat. Sie werden alle Jahrhunderte umfassen. Die ersten blieben eingeschlossen in ihrem Jahrhundert. Die haben höchstens 80 Jahre gelebt, kaum 100, also ein Jahrhundert. Sie blieben in dieses Jahrhundert eingeschlossen. Aber diese zweiten werden alle Jahrhunderte umfassen. Alle Generationen, alle Geschöpfe, indem sie sich über alle erheben und werden die Rechte der Schöpfung in Kraft setzen, die mir zustehen. Das sind auch Geheimnisse, ich kann nur so viel sagen. Die Rechte der Schöpfung, das Fiat der Schöpfung hat begonnen in diesem Sechs-Tage-Werk, wie man sagt, dieses Sechs-Fiat. Und es ist noch lange nicht zu Ende. Das Fiat es hört ja nicht auf. Wir sind herausgetreten, Adam ist herausgetreten aus diesem Akt seiner Erschaffung. Und jetzt konnte Gott diesen Akt seiner Erschaffung in ihm nicht vollenden. Da stehen noch Dinge aus, weil er ist in diesem Akt gewesen und ist herausgetreten. Also dieser Akt steht da still, es ist alles aufgehängt, von da weg unterbrochen. Dann kam Maria, dann kam Jesus, sie haben das Reich hergestellt für den Menschen, vollendet, wiederhergestellt. Und Luisa hat dann das Reich geöffnet. Jesus und Maria haben alles einmal vor, wie in einem Depot, angelegt. Aber es war noch niemandem bekannt, noch niemandem zugänglich. Luisa wurde dann erwählt, um einzutreten als die Erste. Und dann diese Ebene, die seit Jesus und Maria existiert, zu öffnen für alle. Und jetzt sind wir in der Lage, dass wir uns über alle erheben, alle Jahrhunderte umfassen. Und jetzt kann praktisch der Mensch, also Gott kann sein Fiat im Menschen vollenden. Und darum wird der göttliche Wille das Consummatum est sein. Es ist vollbracht, es ist vollendet. Es ist noch lange nicht vollendet. Also es werden die Rechte Gottes, die Rechte der Schöpfung in Kraft gesetzt. Das heißt, die Schöpfung kann, Gott kann seine Schöpfung weiter fortsetzen. Und da ist auch das zu sagen, die Schöpfung fortsetzen. Gott will eine innere Schöpfung im Menschen erschaffen. Das hat er in Adam begonnen mit den Akten. Und diese innere Schöpfung, die noch viel schöner ist als die äußere, diese wurde unterbrochen. Und im Reich des göttlichen Willens geht es jetzt darum, sobald wir eintreten, knüpfen wir an, wo Adam aufgehört hat. Wir knüpfen an und setzen fort. Gott kann diese innere Schöpfung, diese innere Welt, die neue Schöpfung in uns vollenden, weiterführen, vollenden. Und so, es sind die Rechte Gottes, im Geschöpf seine Schöpfung fortzusetzen und zu vollenden. Und umgekehrt auch, diese Rechte betreffen die Geschöpfe. Die Geschöpfe haben nämlich jetzt die Möglichkeit, das Recht, alle Dinge in den ersten Ursprung der Erschaffung zurückzubringen. Also selber zurückzukehren und alles und alle ohne Ausnahme in den Ursprung zurückzuführen, von dem alles ausgegangen ist. Und wir haben gestern gehört von diesem ersten Akt. Es muss alles in den ersten Akt zurückkehren, denn der erste Akt, der ist im Akt und aus ihm folgen alle unsere Akte, alle unsere Herzschläge hängen am ersten Herzschlag, alle unsere Gedanken am ersten Gedanken. Und so hängt jede heilige Messe, die gefeiert wird, an der ersten heiligen Messe sozusagen. Das ist diese Messe aller Zeiten, die ewige heilige Messe, die der Papst für alle Zeiten, für die ganze Welt festgesetzt hat, die so zu feiern ist und nicht anders, und die Sakramente und so weiter. Die eine Kirche, die Christus gegründet und geboren hat. Es ist der erste Akt und in diesen ersten Akt müssen wir zurück. Es gibt keine Alternative. Das ist der eine ewige Akt, der erste Akt des göttlichen Willens. Und so kehren wir in die Tradition zurück und mit der Tradition kehren wir in die Ordnung zurück, in die göttliche. Und so sagt er hier auch, alles ist in mir geordnet. Wenn ich die Schöpfung hervorgebracht habe, muss sie geordnet zu mir zurückkehren. Und das ist eben diese Ordnung, dass jeder unserer Akte auf den ersten Akt zurückgeht, den Gott selbst getan hat in der Schöpfung. Und das ergibt von selbst wieder die Ordnung. Und das wird, glaube ich, auch einerseits natürlich in der Welt und in der Kirche einen furchtbaren Konflikt ergeben. Aber auf der anderen Seite wird der göttliche Wille in uns immer mehr wachsen. Für uns wird das immer klarer. Da haben gerade der Erwin und ich noch gesprochen. Es wird immer einfacher, einsichtiger, selbstverständlicher und leichter. Es wird für uns, ja, es wird eine Zeit des Konflikts und der, ja, der Zerstörung des Alten geben. Das geht nicht ohne Reibereien und Kampf. Aber es wird sich der göttliche Wille immer stärker durchsetzen einfach, weil er der Ursprung ist, der eine ewige Akt, der alles lenkt und belebt. Und er führt uns zurück. Es wird wie von selbst kommen. Und es gibt ja so Prophezeiungen, wo es heißt, alles wird am Ende sein. Es wird aussehen, als ob alles zugrunde gegangen wäre, die Kirche vernichtet. Und gerade dann wird die Wende kommen. Es ist einfach in der Hand Gottes. Er dreht es um. Das weltweit, global. Er wird alles eine Wende herbeiführen. Wir können es heute noch nicht sagen, wie. Und da erklärt er noch, oder ist es schon, sind wir eh schon am Ende. Ich glaube, es ist eh genug. Es wäre noch so viel, aber wir haben im göttlichen Willen unendlich viel Zeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der Engel des Herrn, der Engel, der Botschaft, und